herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Auch heute dreht sich wie immer alles um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft und genau dazu ist gerade ein wunderbares Buch erschienen, nämlich Bright Future Business. Darin beschreibt Pero Micic, der Managementberater und eben auch Autor ist, ja, wie sich Unternehmen am besten auf die Arbeitswelt der nächsten Jahre vorbereiten können. Welche Eigenschaften eine Firma braucht, also wirklich aus unternehmerischer Sicht gedacht, um möglichst gute Mitarbeitende anzuziehen, um möglichst gute Kunden zu haben und um eben möglichst erfolgreich in den nächsten Jahren unterwegs zu sein. Und das sind 8 Faktoren, die Pero in seinem Buch beschreibt. Ich habe ein paar ausgewählt und genau über die will ich jetzt gleich mit ihm im Interview sprechen. Ich hoffe, es sind einige inspirierende Ideen, Tipps, Tricks und Denkanstöße für dich dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, have a bright future. Das ist nämlich sein Motto. Also such dir Ziele, auf die du Lust hast hinzuarbeiten, auf die du Bock hast. Und eines meiner Ziele war, ihn jetzt im Podcast zu interviewen. Das habe ich hiermit geschafft und ich hoffe, für dich sind auch viele, viele spannende Denkanstöße dabei. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Pero, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Dennis.
Du bist ja schon seit Anfang der 90er unterwegs in dem Bereich Zukunftsmanagementberatung. Ich glaube 1991 hast du dein erstes Unternehmen in dem Bereich gegründet, oder? Und da habe ich mir so ein bisschen im Vorhinein die Frage gestellt, was hast du damals schon vorausgesagt, was aber bis heute immer noch nicht eingetreten ist? Habt ihr euch damals schon irgendwie mit Themen vielleicht beschäftigt von anderen Zukunftsforschern, wo ihr gesagt habt, mit Unternehmen, hey, darauf müsst ihr euch fokussieren, das kommt und das ist aber bis heute immer noch nicht passiert?
Also unser Geschäft sind ja nicht Prognosen, unser Geschäft sind nicht Voraussagen. Das muss man immer mal klar machen. Man kann die Zukunft nicht voraussagen, deshalb kann unser Geschäft gar nicht in Prognosen bestehen. Es geht immer um Zukunftsannahmen und der Unterschied ist wesentlich. Mhm. Kein Mensch kann ohne Zukunftsannahmen sein, auch kein Unternehmen. Aber jeder kann auf Zukunftsforscher und so weiter und Trendforscher verzichten. Aber wir alle, wenn wir eine Entscheidung treffen, wetten ja auf einen bestimmten Ausgang der Zukunft. Und das sind Annahmen und die hat jeder. Wir haben damals beispielsweise sehr viel über den 3D-Druck gesprochen und den haben wir immer noch nicht so richtig in der Breite. Jedenfalls nicht in jedem Haushalt, der dann die Produkte des täglichen Lebens druckt. Aber 3D-Druck, additive Fertigung, ist natürlich in der Industrie ein ziemlich großes Thema geworden. Und insofern ist das, sagen wir mal, so halb gekommen. Und dann muss man sich anschauen, wie der Zeithorizont auch ist. Das wird möglicherweise noch ein paar Jahre und Jahrzehnte dauern. Aber nichtsdestotrotz ist additive Fertigung ein Teil der zukünftigen Fertigung. Und Massengüter werden vermutlich weiterhin geformt, gegossen und gespritzt.
Ja. Ist das so eine generelle Beobachtung, die du jetzt auch in den letzten 30 Jahren gemacht hast, dass am Ende dann Dinge doch immer länger brauchen, bis sie irgendwie in den Unternehmen, in unserem Mittelstand auch in Deutschland ankommen, als man erstmal so meint oder vorhersagt?
Das ist so grundsätzlich, ja. Also gerade was Technologien betrifft, ist ja das eine die Möglichkeit der Technologie und das, was man von bestimmten Techniken erwartet. Deshalb hat ja Gartner eben diese Hype-Kurve. Es kommt erstmal eine riesige Erwartung an Dinge und dann kommt man in das Tal der Ernüchterung und dann beginnt aber so langsam der Aufstieg der Produktivität. Das passiert regelmäßig. Wenn man das berücksichtigt, dann kann man damit auch ganz gut umgehen. Es gibt vieles, was heute als neu empfunden wird oder relativ neu empfunden wird, was es aber schon ewig lange gibt. Also Brennstoffzellen seit 1837, die erste Konferenz über Zukunftsforschung 1956 und da haben die auch schon über neuronale Netze gesprochen. Den ersten humanoiden Roboter physisch gebaut hat Westinghouse 1938 und so weiter. Also das erste Mal Videotelefonie gab es 1936 zwischen Berlin und Leipzig, also sowas wie Zoom, halt ohne Zoom. Die Dinge dauern eben länger. Zum einen, weil die Technologie überschätzt wird, zum anderen, weil man überschätzt, wie sehr Menschen das dann auch annehmen werden. Ja. Also wir hätten ja schon seit 2003, 2004 ungefähr Skype so intensiv nutzen können wie Zoom. wollten die Menschen aber nicht. Und erst als sie dann gezwungen waren, ging es dann nach oben.
Ja, das stimmt. Bevor wir da gleich noch tiefer eintauchen, auch in dein neues Buch, vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Wie sieht vielleicht bei dir so eine typische Woche aus? Kannst du uns mal kurz, wenn du willst, in die aktuelle Woche so ein bisschen mitnehmen? Was machst du da?
Unsere Mission lautet: We inspire and equip leaders to envision and build their bright future business. Wir arbeiten für Unternehmen wie Miele, Wilron Boch, EBM Papst, Bosch, gerade im Moment für Tesa, für ein finnisches Unternehmen, für Conti. Das sind die größeren Unternehmen, und dann gibt es auch die andere Zielgruppe, das sind kleine Unternehmen, da ist dann egal, wie groß die sind, da kann es dann auch sein, dass die nur ein paar Mitarbeiter haben. Das Ziel ist immer, das Unternehmen zukunftssicherer zu machen. Und da gibt es einige Eigenschaften, die ein zukunftssicheres Unternehmen erfüllt. Und das, was man dafür tun muss, ist, in Kürze gesagt, schauen, was wird sich in den nächsten Jahren in diesem Markt verändern. Da geht es um Annahmen, nicht Prognosen. Was könnte die Firma überraschen? Also welche unangenehmen Überraschungen gäbe es? Welche Gefahren? Welche Chancen gibt es? Was kann man aus der Firma noch alles machen? Dann die Strategie zu bestimmen mit Mission, Positionierung, Vision, Kultur und Geschäftsmodell und zu bestimmen, was man als erste Schritte tut auf dem Weg zum zukunftssicheren Unternehmen. Und das machen wir, indem wir sehr viel Input einbringen, also Technologien zeigen, Trends zeigen in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, und indem wir einen methodischen Prozess vollziehen, den wir nach dem Eltwiller-Modell richten. Das ist ein Modell, mit dem man Zukunft und Strategie integriert denken kann.
Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, Annahme ist nicht das gleiche wie Prognose. Wie unterscheidet sich das voneinander?
Bei der Prognose sagt jemand etwas über einen Beobachtungsgegenstand, wie er sich entwickeln wird, mit der Absicht, genau richtig zu liegen. Also wenn jemand sagt, im Jahr 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein, dann hat er vermutlich recht. Das ist auch keine besonders kühne Prognose. Wenn jemand sagt, im Jahr 2030 werden 81,5% der neu verkauften Autos batterieelektrische Antriebe haben in Westeuropa, dann ist das eine Prognose, und er wird dann daran gemessen, ob das 2030, 31.12. genau stimmt. Ja. Die Annahme, die Zukunftsannahme hat jeder. Also immer, wenn wir unternehmerisch handeln, wenn wir uns für die Zukunft entscheiden, indem wir ein Gebäude bauen oder nicht bauen, jemanden einstellen oder entlassen, eine Software einführen oder nicht einführen, ein Geschäftsfeld eröffnen oder ein Geschäftsfeld schließen, machen wir das immer auf der Grundlage von Annahmen über die Zukunft. Und das geht gar nicht anders. Also jemand, der sagt, ich lasse die Zukunft einfach auf mich zukommen, das geht nur, wenn man noch gar keine Entscheidungen trifft. Und das machen ja nun Menschen, die sich entwickeln wollen, eben dann doch anders. Ja. Das ist der Unterschied. Die Zukunftsannahme, von der weiß man, dass sie falsch sein wird. Da geht es darum, die Zukunftsannahme permanent zu kontrollieren, im Tagesgeschäft sozusagen, und immer wieder anzupassen. Also da geht es gar nicht darum, dass man in 8 oder 10 Jahren genau richtig liegt.
Ja, sondern sich dem immer wieder neu annähert und iterativ, ja, dies überprüft. Okay, verstanden. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ja, das meiste wurde nicht neu erfunden. Apple hat das Touchpad nicht erfunden und viele andere Dinge, sondern es ist meistens nur eine Weiterentwicklung oder vielleicht auch häufig einfach gutes Timing, ja, und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wenn jetzt die Leute dafür bereit sind. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, gilt das auch für dein Buch? Also hast du in deinem Buch quasi irgendwas Neues entwickelt oder hast du auch einfach viele Dinge genommen, die so schon da sind, und hast die neu zusammengebracht, um dann dieses Bright Future Business zu beschreiben und diese 8 Faktoren herauszuarbeiten, die eben für zukunftssichere Unternehmen wichtig sind?
Also streng genommen gibt es ja in der Welt immer nur ganz, ganz wenig Neues pro Jahr. Insofern kann man schon sagen, die Gedanken, im Kern sind schon alle irgendwo da gewesen. Also wenn wir heute über Black Swans reden, dann hat Aristoteles schon gesagt, es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Das sind 2500 Jahre. So ganz neue Gedanken gibt es natürlich kaum. Ja. Das, was an diesem Buch neu ist, das messe ich daran, dass wir mit unserem Team, also wir sind etwas über 15 Menschen, nicht gefunden haben, dass jemand ein Modell entwickelt hat, was denn ein zukunftssicheres Unternehmen ausmacht. Also alle sagen, was man tun muss, damit man erfolgreich und zukunftssicher und so weiter ist. Aber ein Modell, das genau beschreibt, what is a future-proof business? Wann ist es zukunftsrobust, zukunftssicherer als andere? Das haben wir nicht gefunden, obwohl die Idee eigentlich klar ist. Und da wir aber schon immer auf diesen Zustand hingearbeitet haben, lag das jetzt nahe, das auch noch zu beschreiben. Die anderen Bücher haben sich alle um Methoden, um Strategien, um Zukünfte gedreht. Und hier geht es darum, praktisch eine Vorlage zu bieten, damit man leicht eine Vision für sein eigenes Unternehmen entwickeln kann.
Ja. Und du unterscheidest, ja, habe ich irgendwo gelesen, du unterscheidest aber zwischen zukunftssicher und bright future business, oder? Das sind für dich nochmal etwas unterschiedliche Dinge.
Ja, also bright future business ist, sagen wir mal, der catchy term. Hm. Zukunftssicheres Unternehmen hat ein bisschen etwas mehr von der defensiven, vom defensiven Charakter. Bright Future Business ist etwas offensiver. Also zukunftssicher heißt, ich will bewahren, was ich habe. Und Bright Future Business heißt, ich habe da noch so viel guter Zukunft vor mir und so viel guter Entwicklung vor mir. Aber letztlich nehmen wir das schon weitgehend synonym.
Okay. Das heißt, willst du es mal zusammenfassen? Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, Geschäftsführer, Geschäftsführerin bin und sage, hey, ich würde ganz gerne mal mein Geschäftsmodell fit für die Zukunft machen, was sind so diese 8 Faktoren in Kürze, die du beschreibst?
Also das ist ja vom Ergebnis her gedacht. Das heißt, wie sieht es aus, wenn es fertig ist sozusagen? Fertig ist es nie, aber wenn wir soweit sind. Und dann muss ein Unternehmen, damit es zukunftssicher ist, diese 8 Eigenschaften erfüllen. Eigenschaft 1, jetzt mal in Kürze im Überblick, wir können dann tiefer eintauchen, ist, sie verbessern nachhaltig die Lebensqualität vieler Menschen. Man kann ein Unternehmen heute nicht betreiben, wenn es gegen die Gesellschaft geht, zumindest nicht lange. Und es macht einem selbst weniger Freude und vor allen Dingen zieht es auch keine Talente an. Menschen wollen heute an etwas Gutem, an etwas Großem arbeiten. Dann haben wir in der Corona-Krise gesehen, solche Unternehmen werden auch eher unterstützt und werden auch weniger angegriffen und angeklagt. Eigenschaft 2, sie arbeiten an großen, realisierbaren Zukunftschancen. Also es geht nicht nur darum, das Unternehmen weiter zu betreiben, sondern es geht darum, noch sehr viele Potenziale vor sich zu haben. Und zwar nicht nur Verkaufspotenziale, mehr Umsatz, sondern neue Geschäftsfelder, die nächste Generation, den nächsten Horizont.
Ja, ich hake mal ganz kurz ein, direkt an der Stelle, dann können wir weitergehen. Weil du hast irgendwo auch geschrieben mit einem Mittelständler, dass ihr 100 Jahre in die Zukunft gedacht habt. Und da dachte ich mir so, okay, kann man schon machen, muss man nicht. Also 100 Jahre ist ja echt weit weg. Und dann frage ich mich wiederum, wenn man das auch dann irgendwie den Mitarbeitenden kommuniziert, so die Visionen für die nächsten 100 Jahre, fühlen die sich da nicht eher abgehängt und denken sich, ach ja, lass den mal reden, der war gerade irgendwie auf einem Workshop, aber 100 Jahre kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist es dann nicht besser, so 10, 20 Jahre in die Zukunft zu schauen, was ja eh schon weit auch wegscheint?
Also unsere Zeithorizonte sind normalerweise 5 bis 10 Jahre, das kommt auch aufs Geschäft an. Das mit den 100 Jahren, das hat er gar nicht mit uns gemacht, das hat er selbst gemacht.
Ah, okay.
Und da ging es eher darum, dass man zum 150. Jubiläum die nächsten 100 Jahre beschreibt. Die hat er aber relativ technisch, innovativ und auch humorvoll beschrieben und will seinen Mitarbeitern, das ist der Johannes Winkelhofer von Ivis, ein Klient von uns, das setzt er ein, auch in jeder Betriebsversammlung heute noch, um zu zeigen, wie groß und weit der Horizont ist und wie innovativ er will, dass die Menschen in seiner Firma denken. Denn das Kerngeschäft von Ivis sind und waren Ketten, zum Beispiel Steuertriebe im Verbrennungsmotor. Das ist aber immer weiter entwickelt worden, weg vom Verbrennungsmotor. Und er will Menschen anziehen, die neugierig sind, die Lust haben auf Technologie. Deshalb dieser weite Horizont. Okay, es macht aber gar keinen praktischen Sinn, dass man wirklich 100 Jahre, so wie manche japanische Unternehmen 100 Jahre Horizonte haben muss. Das ist dann gut für eine Geschichte, aber für die praktische Führung und Strategie braucht man das nicht.
Okay, ja, verstehe. Okay, cool. Dann schauen wir mal zum dritten Aspekt.
Die dritte Eigenschaft ist ziemlich offensichtlich, viele Kunden kaufen gerne viel zu profitablen Preisen. Also Anziehungskraft auf Kunden zu haben, in gewisser Weise auch eine Preissetzungsmacht zu haben. Wir kennen das Beispiel von Apple. 75% der Smartphone-Gewinne gehen immer noch zu Apple, also von allen Herstellern. Wir wissen, dass Tesla, nachdem sie erst vor 2,5 Jahren die Profitabilität erreicht haben, mittlerweile das profitabelste Unternehmen unter den normalen Serienherstellern ist. Also da ist nur Ferrari noch drüber, aber die werden sie auch einholen mit 30% Rohertragsmarge und die fangen gerade erst an. Warum ist das so? Weil sie der Pionier sind. Das sind auch diejenigen, bei denen sich die Kunden melden und sagen, wir helfen euch, die neuen Autos auszuliefern, wenn ihr das nicht schafft. Wir klären es den neuen Kunden und ihr könnt euch um den Papierkram kümmern. Und zwar freiwillig melden sich da die Leute. Also diese Anziehungskraft zu schaffen, ist das, was hier entscheidend ist. Und im Falle von Tesla, die geben ja tatsächlich kein Geld für Anzeigen aus. Also keine klassische Werbung, null. Das sind schon einige Milliarden, die sparen.
Ja, genau, lass uns auch da mal gerne einhaken, habe ich nämlich auch zwei Fragen dazu. Zum einen, wie viele Tesla-Aktien besitzt du? Weil du hast, also das Tesla-Beispiel zieht sich durchs Buch und auch am Ende, ja, gibst du keine Prognose ab, aber schon so eine Vorausschau, so ein bisschen, wie könnte sich das weiterentwickeln mit dem Wert des Unternehmens Tesla? Also davon scheinst du wirklich sehr, sehr überzeugt zu sein, oder?
Also ich habe das erste Mal in einer Präsentation Tesla als Warnung vorgestellt im Jahr 2006. Das war bei einem großen deutschen Automobilzulieferer, eigentlich dem größten, und bei ein paar anderen. Ich wurde belächelt und belehrt, dass das technisch gar nicht geht und so weiter und so fort. Also ich habe Tesla jetzt nicht gestern erst entdeckt, sondern die Geschichte ist schon relativ alt. Ja. Und Tesla ist tatsächlich das einzige Unternehmen in einer bestimmten Größe und in einem Geschäft, das man auch verstehen kann, das all diese 8 Eigenschaften erfüllt. Deshalb zieht sich Tesla durch dieses Programm. Mhm. Ich habe viele Tesla-Aktien, wie viele werde ich nicht sagen, aber es ist, sagen wir mal, für manche Menschen würde es aussehen wie unvernünftig viele.
Okay. Ja, Frank Thelen lässt wahrscheinlich grüßen, genau. Und daran anschließend sagst du jetzt, okay, Tesla ist ein Pionier, ja, keine Frage so. Andererseits stelle ich mir in den letzten Jahren immer wieder die Frage, ja, viele Pioniere werden ja von den Wölfen gefressen, weil sie halt irgendwie vielleicht dann doch zu früh sind oder halt andere, wie jetzt auch große deutsche Automobilkonzerne, dann doch schon ein größeres Vertriebsnetz haben, das einfach kopieren können so. Warum, glaubst du, ist es bei Tesla anders? Warum werden die auch in 30 Jahren noch irgendwie erfolgreich sein und nicht von den anderen überholt?
Das hätte Tesla passieren können, zuletzt noch 2018, dass sie an der Produktion gescheitert wären, des kleineren Autos Model 3. Mittlerweile, auch wenn das nur 4 Jahre her ist, der Vorsprung in Produktivität, kommt ja nachher noch, ist heute schon nicht einholbar. Der Vorsprung in Verfügbarkeit von Daten, also die lassen ja schon seit 6 Jahren alle Autos mit allen Sensoren, vor allen Dingen Kameras, rumfahren, obwohl die Kunden die gar nicht bezahlt haben. Also sie haben 100-mal mehr Echtweltdaten als der zweitplatzierte Waymo von Google. Mhm. Sie haben eine Produktivitätskultur, die ermöglicht, dass 80% der Menschen in dieser Firma am Produkt arbeiten. Sie schaffen es, dass sie das Toyota-Produktionssystem, das eigentlich so immer ja für alle Herstellungsunternehmen Goldstandard ist, wo man aber möglichst wenige Änderungen am Produkt machen muss. Also wenn Toyota 3 Änderungen am Auto macht, 3 Verbesserungen pro Jahr, dann ist das viel und zu teuer. Tesla ändert pro Auto, pro Modell 20-mal etwas pro Woche.
Ah, krass.
Diese Agilität und dieses Verständnis von Verbesserung, diese Geschwindigkeit, kann jemand mit einer althergebrachten Kultur gar nicht nachmachen. Ja. Wird das in 20 Jahren auch so sein? Das weiß niemand. Aber für die nächsten Jahre bis, sagen wir mal, bis zur Jahrtausendwende, bis 2028, 29, 30 ist das also eigentlich unvorstellbar, dass ein alter Automobilhersteller das aufholt. Kann es ein neuer Automobilhersteller aufholen, der neu gegründet wurde? Also in den USA wurde der letzte neu gegründete Automobilhersteller groß, der hieß Ford. Mhm. Oder Chrysler, glaube ich. Und deshalb wird das vermutlich nicht gelingen. Also diesen Grad an Wettbewerbsvorsprung, den kennen die meisten hier auch nicht. Deshalb wird ja viel gehasst. Noch mehr wird der Musk gehasst, den habe ich aber auch in dem Buch jetzt gar nicht so intensiv beschrieben, sondern es geht eigentlich mehr um das Geschäftsmodell des Unternehmens, vor allen Dingen um die Strategie der Firma.
Ja, spannend. Werden wir sehen, genau, du gibst ja keine Prognose ab. Ich will auch nochmal betonen, dass wir keine Aktienempfehlungen jetzt geben, nicht, dass jemand irgendwie in 5 Jahren kommt und sagt, ja, der Pero hat gesagt, das Unternehmen entwickelt sich gut und jetzt ist die Aktie doch in den Keller gegangen, also schauen wir mal.
Die Aktie ist ja jetzt auch im Keller. Also man muss ja, das ist jetzt nun etwas, was man wirklich empfehlen kann. Wer Angst vor dem Aktienmarkt hat, der hat es zu Recht, wenn er glaubt, dass das mal eben schnell mit ein paar Deals man den Markt austricksen kann. Das gelingt noch nicht mal den Profis. Es geht nicht um Timing the Market, sondern Time in the Market, wie man sagt. Ja. Also wer jetzt Aktien kauft, sollte zuversichtlich sein, dass es dieses Unternehmen 2030, in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren noch geben wird und dass es erfolgreicher sein wird als heute. Und da habe ich meine persönliche Annahme, dass das eben bei kaum einem Unternehmen so gesichert ist wie bei diesem.
Ja, interessant. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt im Buch. Nämlich jetzt auf die individuelle Ebene, oder? Auf die einzelnen Mitarbeitenden.
Genau, das nächste Kriterium, nächste Eigenschaft lautet, exzellente Mitarbeiter kommen, bleiben und engagieren sich gerne, weil sie an etwas Größerem mitarbeiten. Also es gibt ja zwei Schichten. Zum einen gibt es all die Perks, also all die schönen Annehmlichkeiten, die man bieten kann. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, vom kleinen Obstkorb über Altersversorgung in jeder Hinsicht bis zum Tischtennis und was auch immer und sonstigen Annehmlichkeiten und Working from Home. Das ist die eine Schicht und das kann man auch alles machen. Das ist aber dann relativ schnell verbraucht, weil das dann jeder macht, der einigermaßen überhaupt denken kann.
Und das sich leisten dann, kann oder will. Ja.
Es braucht dann eine gemeinsame Aufgabe, die spannend ist, die groß genug ist, die anziehend ist. Wie beispielsweise der Yunus sagt, dieser Nobelpreisträger mit seiner kleinen Firma, ich vergebe Mikrokredite und ich nutze die Mechanismen des Geschäfts, des Business, um die Armut auf der Welt zu beenden. Oder wie Tesla eben sagt, wir transformieren die Energieinfrastruktur der Erde. Das ist mal ein richtiger Anspruch. Oder wie eine OpenAI sagt, wir haben die Mission, dafür zu sorgen, dass künstliche Intelligenz allen Menschen zugutekommt und nicht nur den Reichen oder den Mächtigen. Oder eine Firma Climeworks, die aus der Schweiz daran arbeitet, CO2 aus der Atmosphäre wieder abzuscheiden und das entweder zu verarbeiten, eben zu Treibstoffen, man kann sowas sogar zu Proteinen verarbeiten oder es eben zu versteinern. Und das sind alles Aufgaben, die man braucht, das ist teilweise auch eben Kriterium 1. Und dann zieht es Menschen an, für die Arbeit noch mehr ist als einfach nur Geld verdienen.
Ja. Und da hast du so eine schöne Analogie mit dem Puzzle aufgemacht. Kannst du die nochmal kurz erzählen?
Ja. Das mit dem Puzzle ist eine Visualisierung der Wirkung eines Zukunftsbildes. Also ich glaube ja, dass dass Führung nicht möglich ist ohne Zukunftsbild. Denn Führung bedeutet, eine Bewegung zu erzeugen. Bewegung braucht Richtung, Richtung braucht ein Ziel. Das ist ein Zukunftsbild. Das ist so, wie wenn man 3, 4, 5 Leute, ein Team eben, ein Puzzle zusammensetzen lässt, so wie Menschen im Tagesgeschäft eben arbeiten, und ihnen dann gibt Getränke, Versorgung, Essen und so weiter und die 10.000 Teile, aber eben nicht die Vorlage gibt. Und das ist zumindest mal gemein, und im Kontext eines Unternehmens ist das verdammt teuer, weil es ist erheblich ineffizient. Also brauche ich eine Vorlage, auf die man hinpuzzelt, dann ist man effizienter, erfolgreicher, gesünder, es gibt weniger Konflikte, die Firma ist auch rentabler damit.
Ja, das gefällt mir gut, das Bild, auch wenn wahrscheinlich in der Praxis halt dieses Bild immer wieder auch angepasst wird, wie du sagst, während des Puzzlens so. Ja. Das kann sich verändern natürlich, aber dennoch sollte man irgendwie eine Idee haben, ja, was puzzle ich hier eigentlich, weil sonst man sucht sich am Ende jeder so sein eigenes Bild aus, worauf er Lust hat.
Genau.
Und gleichzeitig, genau, sprichst du davon, ja, dass irgendwie die Leute sich angezogen fühlen sollten und Bock haben, quasi an so einer großen Vision zu arbeiten. Und du schreibst aber auch im Buch, jeder Vierte, glaube ich, arbeitet mittlerweile für den Staat. Und die Zahlen sind ja eher steigend, jetzt auch durch Corona, durch die Unsicherheit wahrscheinlich. Was sind da so die Gründe dafür? Wie erklärst du dir das, dass eigentlich immer mehr Leute, die ins Berufsleben einsteigen, auch gerne irgendwo eine Beamtenlaufbahn anstreben?
Also es sind, wenn man es genau nimmt, wenn man es in Euro misst, dann sind ja fast die Hälfte, die irgendwie für den Staat arbeiten, also von den Beträgen her gesehen. Jedenfalls ist der öffentliche Dienst ein sehr beliebter Arbeitgeber, weil es eben als sicher gilt und weil es als geregelt gilt. Das kann man den Leuten jetzt nicht wirklich übel nehmen. Also es ist anders, als ich jetzt eingestellt bin und anders, als vielleicht eine frühere Generation eingestellt ist. Aber diese Menschen, die es so sehen, die haben erlebt, wie mehrfach in ihrer Jugend und Kindheit es zu Krisen kam, Vermögen zusammengebrochen sind, vollkommen Unerwartetes passierte. Und dann fragt man sich schon, lohnt sich's eigentlich wirklich, sich krumm zu legen, sich krumm zu machen für Karriere? Man hat Eltern zum Teil nicht gesehen, weil sie Karriere gemacht haben und dann doch nicht und dann doch gescheitert sind. Also das kann man schon nachvollziehen. Es ist aber insofern erschreckend, als wir natürlich im öffentlichen Dienst immer nur verwenden können und zahlen können, was in Unternehmen erwirtschaftet wurde. Jetzt gibt es natürlich auch öffentliche Unternehmen, das ist eine Mischform, aber letztlich zahlen Unternehmen dafür, dass es den öffentlichen Dienst gibt. In Unternehmen entstehen Arbeitsplätze, die Einkommen werden besteuert. Das würde den weiteren Niedergang bedeuten. Und wir sehen eigentlich in Diktaturen ist es so, dass der größte Teil der Menschen für den Staat arbeitet. Saudi-Arabien beispielsweise sind 80% am Staat. Das ist keine gute Entwicklung. Und wenn ich keine anziehende Einladung habe, woran ich arbeiten kann, was wirklich nützlich, groß, spannend ist, dann gucken Menschen nach links und rechts und sagen sich, naja, dann will ich wenigstens keinen Stress haben.
Ja, genau. Aber ich finde es auch extrem spannende Diskussion, die man, glaube ich, auch in größerem Rahmen nochmal führen sollte. Wie viel Beamte können wir und wollen wir uns auch leisten in Deutschland? Und ohne jetzt dieses typische Klischee bedienen zu wollen, ich kenne auch viele verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer, die super engagiert sind, so, aber ja, gleichzeitig fehlt natürlich manchmal schon der Anreiz, sich dann noch weiter anzustrengen. Und ja, genau. Aber gut, da könnten wir noch ewig weiter drüber sprechen. Lass uns mal zum fünften Punkt kommen.
Ja. Der fünfte heißt, Ihre Produktivität ist an der Spitze der Branche. Das ist jetzt alles weniger romantisch, sondern da geht es dann tatsächlich um Kosten. Produktivität ist auch nicht Effizienz. Effizienz würde heißen, ein Ergebnis mit möglichst wenig erwirtschaften. Das ist ganz viel die Fokussierung großer Unternehmen oder von Unternehmen, die sich nicht wirklich weiterentwickeln wollen. Produktivität heißt, mit dem, was man hat, möglichst viel bewirken. Und im Mittelstand fällt man immer weiter in der Produktivität hinter die großen Unternehmen zurück. Alle oder viele Zukunftstechnologien, von denen man so hört und liest, wie KI und Robotik und Web3 und Blockchains und Smart Contracts und so weiter, sind alles produktivitätsfördernde Technologien. also auch Effizienz, aber produktivitätsfördernde Technologien. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir vorne dranbleiben, sicherstellen, dass wir sie nutzen, weil es andere tun werden. Also natürlich will eine Steuerberatungskanzlei, hat natürlich keine Lust auf die Automatisierung der Buchhaltung durch auf der Basis von Blockchains, was ja eigentlich nur eine bessere Buchhaltung ist, und Smart Contracts, aber es gibt genügend Newcomer, die genau darauf Lust haben, weil sie sagen, genau so geht das. Und weil es möglich ist, werden wir das angreifen. Jetzt haben wir hier eine gesetzliche Regulierung, deshalb ist man da ein bisschen geschützt. Aber solange es noch welche gibt, die richtig Lust auf Zukunft haben, richtig Lust auf Innovation haben, werden sich solche Technologien verbreiten und werden traditionelle Geschäfte disruptiert.
Ja. Und vor allem auch da wieder, glaube ich, wird der Druck kommen in den nächsten Jahren. Ich habe letztens gerade mit einer Vereinigung im Bereich der Steuerberater gesprochen und die meinten halt, es müssen jede Menge Steuerberater jetzt bis Mitte 70 oder länger noch arbeiten, weil einfach keine Nachwuchs da ist. Ja, keiner hat mehr Lust darauf, diese schwere Steuerberaterprüfung zu machen. Es ist jetzt kein attraktiver Job, zumal man ja weiß, dass in den nächsten Jahren viel automatisiert wird. Das heißt, irgendwann müssen wir entweder ewig warten oder unsere Steuererklärung dann 4 Jahre später einreichen, weil die Steuerberater und Steuerberaterinnen nicht mehr hinterherkommen. Deswegen, ich glaube, da wird sich viel tun, aber halt erst, genau, wenn der Druck groß genug ist und man merkt, oh, auch hier haben wir jetzt einen Fachkräftemangel und wie können wir das durch Automatisierung vielleicht lösen?
Wenn man uns von außen zuschaut, also von außen auf den Planeten schaut, dann gibt es ja so ein paar verrückte Grundlagen, wie wir mit Energie umgehen beispielsweise. Also wir haben unter der Erde, unter der Erdkruste 100.000, 2.000, 6.000 Grad seit 4 Milliarden Jahren Energie ohne Ende. Über uns haben wir einen Fusionsreaktor, der es noch 4 Milliarden Jahre ungefähr schafft. Energie ohne Ende im Überfluss und wir auf der Erdkruste verbrennen Dinosauriersoße und wollen das auch unbedingt so. Das heißt, wir machen uns selbst eigentlich die Welt schwer. Genauso mit der Steuerberatung beziehungsweise mit dem Steuersystem. Seit mindestens 50, 60 Jahren hört man in Bundestag und den Regionalparlamenten beziehungsweise Landesparlamenten, dass das Steuersystem zu komplex und zu kompliziert ist und einfach verrückt ist. Das Deutsche ist ja bekanntlich das Schlimmste eigentlich auf dieser Welt. Da braucht man sich eben nicht zu wundern, dass Menschen das jetzt nicht so richtig toll finden, weil es ist wirklich irrational. Und da wird es zu einem Fachkräftemangel kommen. Den hat man eigentlich auch schon. Man wird das softwaremäßig automatisieren wollen und müssen. Ich habe kürzlich vor einigen 100 Bäckern gesprochen. Da wird man auch letztlich Robotik stärker nutzen, weil man entweder muss man auf den Tagesbetrieb umschalten, das erfordert aber auch ein Umdenken, das man in Generationen ja nicht gemacht hat, oder man muss auf die Technologie setzen. Jedenfalls an der Spitze der Branche bleiben, das erfordert, dass jemand Lust auf Innovation und Lust auf das Neue hat. Das hört aber biochemisch bedingt in unseren Köpfen irgendwann auf. Also es wird zumindest weniger. Ja, je jünger wir sind, desto größer ist die Lust auf das Neue. Deshalb werden ja auch immer Revolutionen angezettelt von den Jungen. Naja. Je älter man wird, desto eher ebbt das ab. Und da gilt es eben frühzeitig, Jüngere einzusetzen, Jüngere mitzunehmen, damit man auf dem Stand der Technik bleibt, damit man Profi bleibt.
Ja. Genau, vielleicht, ich weiß nicht, ob es an der Stelle reinpasst, aber ich hatte mir noch die Frage notiert, wer eigentlich dieser Homo Präsens ist. Du schreibst, glaube ich, am Anfang deines Buches über den Homo Präsens, gefällt mir sehr gut der Name. Ist das genau so jemand, der ja quasi eher gerne in der Gegenwart lebt und nicht sich groß Gedanken über die Zukunft macht und auch nicht viel verändern will?
Der Homo Präsens, leider sind wir alle, weil wir tatsächlich biochemisch in unserem Kopf gemacht sind für ein Leben im Hier und Jetzt. Unser Gehirn ist das gleiche wie noch vor 20.000 Jahren. Und damals war es richtig, dass man praktisch auf Autopilot durchs Leben ging. Was sich gut anfühlte, war in der Regel gut. Essen, trinken, Babys machen. Was sich schlecht anfühlte, bitter schmeckte, hässlich aussah, gestunken hat, uns angebrüllt hat, war in der Regel schlecht. Also konnten wir auf Autopilot durchs Leben gehen. Und heute ist das umgekehrt. Oft, Manchmal ist es gut, dass man die Dinge, die angenehm sind, also im alten Geschäftsmodell bleiben, die Gewohnheiten einfach so weiterführen, dass wir daraus raus müssten, auch wenn es schwierig ist, und dass wir Dinge, die schwierig sind, tun müssten, also genau umgekehrt jeweils, damit die Zukunft gut wird. Aber dafür ist das Gehirn nicht gemacht. Deshalb sage ich, wir sind gemacht für ein Leben im Hier und Jetzt. Wir sind Homo Präsens. Und doch gelingt es ja manchen Menschen, für die Zukunft was zu machen, sich im Hier und Jetzt für die Zukunft anzustrengen. Und es gibt dann letztlich nur eine große Voraussetzung, sagen die Neurologen. Mein zukünftiges Ich muss mir emotional wichtiger sein als meine Anstrengung im Hier und Jetzt. Mhm. Und da geht es nicht darum, jetzt zum Asketen zu werden, sondern es geht darum, das Lebensglück oder die Lebensqualität über das ganze Leben zu maximieren und eben nicht permanent die Zukunft zu opfern. Ja. Bedeutet, das, was wir tun, also anderen helfen, ihre Zukunft zu sehen, zu denken und zu gestalten, geht nur mit denen, die richtig Lust darauf haben auf Zukunft. Die, die Veränderung hassen, die die Innovation sogar hassen, die kann man gar nicht mitnehmen. Ja, also wenn es deren eigene Idee ist, fein, dann lieben wir ja Innovation. Dann verstehen wir gar nicht, dass die anderen nicht mitkommen wollen. Aber wenn es die Idee von anderen ist, dann ist es Change. Ja, und dann müssen wir Menschen abholen, anreizen, motivieren, Koalitionen der Willigen bilden und was auch immer noch. Ja, also dieses Homo Präsens Phänomen betrifft uns leider alle, auch dich und mich. Ja,
das ist interessant. Okay, dann Eigenschaft Nummer 6, ich habe gerade mal nachgeschaut, Ihre Wettbewerber haben es schwer, Sie zu kopieren. Ja. Was entsteht, was ist du darunter?
Das Wort Alleinstellungsmerkmal kennt jeder und es ist schon im Prinzip verboten, es im Singular zu nennen. Weil ein Alleinstellungsmerkmal, mein USP, auch wenn das seit Jahrzehnten gepredigt wird, ist so ziemlich das Falscheste, was man machen kann. Es muss für Wettbewerber komplex sein, schwierig sein, es nachzubilden. Eine IKEA wurde in Jahrzehnten nicht richtig kopiert. Also keiner hat das geschafft, viele haben es versucht. Warum? Weil es mindestens 20 Elemente in diesem Geschäftsmodell gibt, von der Kinderbetreuung, der Führung durch das Möbelhaus, die Anordnung in Zimmern und nicht nach Arten von Möbeln, der schwedische Humor, der schon nicht kopierbar ist und natürlich eben die Fokussierung auf die Geldsparer und nicht auf die Zeitsparer, auch wenn die Zeitsparer dann auch kommen.
Dieses Ganze natürlich und das Restaurant. Ja.
Genau, also es sind mindestens 20 Elemente und diese Komplexität kriegt keiner so richtig kopiert. In einem kleinen Zusammenhang, FPZ ist eine Firma, Forschungs- und Präventionszentrum in Köln. Die haben ein Muskelschulungssystem, die haben mit uns die Vision entwickelt, dass sie 500.000 gesunde Lebensjahre ihren Kunden geben wollen. Und die haben 200 Lizenznehmer. Deren Geschäftsmodell, deren Trainingsmodell, das alles in sich betrachtet, in seiner Komplexität, wie es sich auch gegenseitig unterstützt, das ist nicht kopierbar. Ja, diese Art von Positionierung ist dafür nötig. Die meisten Menschen kennen Positionierung als im Kopf der Kunden. Ja. Die zweite Art von Positionierung, die entweder unbekannt ist oder vergessen wird, ist die Positionierung im Geschäftsmodell gegen Wettbewerber, so dass man sich gegenseitig unterstützende Elemente hat. Wenn ich nochmal zu Tesla gehen darf. Ja. Tesla weiß mit Zustimmung der Fahrerinnen und Fahrer, wie stark hat man gebremst, wie scharf hat man die Kurve genommen, wie oft ist man zu dicht aufgefahren, wie oft hat man die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten und so weiter. Und daraus errechnet Tesla einen Safety Score von 0 bis 100. Und dieser Safety Score ist die Grundlage für die Versicherungsprämie, die Tesla auch bietet. Keine Versicherung, aber auch kein anderer Hersteller kann das machen. Das ist nicht kopierbar gerade. Ja. Für eine gewisse Zeit zumindest. Und solche Modelle, wo sich die Datenerhebung für die autonomen Fahrzeuge dann jeweils unterstützt durch den Einstieg in das Versicherungsgeschäft, so macht man sich nicht kopierbar oder zumindest schwer kopierbar.
Ja, genau. Das wird sicherlich ein bisschen dauern. Verstanden. Eigenschaft 7. Sie sind gegen technisch-strategische Disruptionen abgesichert. Das bedeutet...
Ja, Abgesichert muss man natürlich ein bisschen relativieren, weil sicher ist ja in der Zukunft nichts, sonst könnte man sie ja voraussagen. Das sind Geschäfte, die wie beispielsweise der Europapark. Wir haben mit dem Europapark vor 10, 12 Jahren über Virtual Reality als eine der stärksten Bedrohungen gesprochen, aber auch als eine der größten Chancen. Die Frage ist ja, wie kann ich einen Europapark multiplizieren, weil wir haben ja nur einen Standort, so toll der auch ist. Und mittlerweile gibt es mehrere Arten von Virtual Reality im Europapark und damit hat man sich einerseits abgesichert, das aber auch als Chance genutzt. Ein anderes Beispiel ist Rügenwalder Mühle. Da kennen wir vielleicht noch die Werbung, wo dieser Hühne in die Metzgerei kommt und dann die Würste haben will und gefragt wird, wie viele oder alle. Ne? Ja, genau. Also richtig auf männlich und Fleisch. Und heute macht Rügenwalder mit veganen und vegetarischen Produkten mehr als die Hälfte des Umsatzes. Ja. Also man integriert das, was einen bedroht. Und dazu muss man wissen, wie Disruption funktioniert.
Und macht auch diese Selbstdisruption, die du auch im Buch beschreibst, also das eigene Geschäftsmodell zu attackieren, zumindest erstmal in der Theorie und dann vielleicht, wie Rügenwalder das gemacht hat, auch wirklich in der Praxis. Gell?
Genau, also zum einen muss man grundsätzlich, das gilt für mehrere andere Faktoren auch, jeweils drauf schauen, dass es so gut wie niemals so ist, dass das, was man auf die Rechnung schreibt, wirklich das ist, was die Kunden kaufen. Ja. Jetzt denken viele diese, naja, man will nicht die Bohrmaschine, man will das Loch. Das ist falsch. Niemand will das Loch. Man will das Wohlgefühl, das ein aufgehängtes Bild hat oder das Wohlgefühl, das ein aufgehängter Schrank erzeugt oder den Nutzen daraus. Also was ist die eigentlich gewünschte emotionale Wirkung von dem, was ich da tue? Wenn ich im Pestizidgeschäft bin, ist das eigentlich ein Versicherungsgeschäft. Und es geht darum, die Ernte zu sichern. Diese Grundlage ist wesentlich, weil diese emotionalen Wirkungen, die ändern sich nicht. Also da kommt kaum was, auch über Jahrzehnte kommt da kaum was Neues hinzu. Das ist konstant, aber wie man das erzielt, das ändert sich immer wieder.
Ja. Ja, spannend. Das ist also, ich bin ja viel so im Design Thinking unterwegs und da geht es ja auch genau darum, zu hinterfragen, genau. Was wollen die Leute eigentlich? Was sind die Bedürfnisse, die sich dahinter verstecken? Wie Henry Ford, dieses schöne Zitat, der ja gesagt haben soll, hey, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber sie wollten halt schneller von A nach B und da war das Auto dann doch ein bisschen praktischer. Also, genau. Ja, ganz genau. Okay, und dann last but not least, was ist die achte und letzte Eigenschaft?
Das Unternehmen ist eine Freude für die Anteilseigner. Also letztlich auch für die Mitarbeitenden, die ich ja am liebsten auch als Anteilseigner sehen würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Unternehmen ist eine Freude für die Anteilseigner, meint nicht nur die Rendite, gehört natürlich dazu, sondern meint auch die Verschuldung. Meint, also zum Beispiel Volkswagen, Toyota, Daimler, BMW, Stellantis sind alle unglaublich verschuldet. Volkswagen hat 250 Milliarden Schulden, Tesla hat noch nicht mal 1 Milliarde Schulden. Diese Form von Sicherheit spielt eine Rolle. Bei kleinen oder kleineren Unternehmen spielt eine Rolle, dass es wichtig ist, dass ein Unternehmen keine Opfer an Gesundheit und Lebensqualität erfordert. Ein Unternehmen, das nur dann funktioniert, wenn man sich kaputt macht, ist nichts wert. Für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, ob gekauft oder übergeben, der Mensch kauft sich ja praktisch nur Arbeit. Ja, das ist dann nicht wirklich etwas, was Freude macht. Und deshalb gibt es noch diesen letzten Faktor.
Ja, spannend. Ich werde auch alle 8 nochmal ganz kurz in den Shownotes erwähnen. Also wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, weil er oder sie gerade unterwegs war, keine Sorge. Und außerdem gibt es ja das Buch. Das werde ich natürlich auch verlinken. Damit sind wir auch schon quasi am Ende des Podcasts angelangt. Was ist so deine Botschaft, die du vielleicht auch bei deinen Vorträgen immer gerne mitgibst? Was willst du vielleicht noch als letztes loswerden an meine Hörerinnen und Hörer?
Mein Motto ist seit Jahrzehnten, have a bright future. Sorge dafür, dass du eine glänzende Zukunft vor dir siehst. Im Praktischen heißt das, sei niemals ohne etwas, worauf du dich freust. Und damit meine ich jetzt nicht den nächsten Urlaub, sondern ich meine, dass du dich auf etwas freust, worauf du gerne zuarbeitest. Und wenn du das nicht hast, dann schaffe dir etwas. Und wenn du denkst, dass es nicht toll genug ist, was du hast, dann nimm aber erstmal das. Jedenfalls sei nie ohne dieses Zukunftsbild. dieses Positive, das dich anzieht und zu dem es dich hintreibt. Das ist, wenn man so will, ein Faktor, der die Menschen gesünder, glücklicher, produktiver und übrigens auch länger leben lässt.
Sehr schön, weil am Ende die Zukunft ist ja nichts, wie wir jetzt auch gelernt haben, was irgendwie wirklich existiert, gell? Sondern es ist ja nur eine Vorstellung in unserem Kopf, genau, wie etwas mal sein oder sich entwickeln kann. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit dir vielleicht in Zukunft und danke dir erstmal für deine Zeit.
Danke, lieber Dennis.
Have a bright future business. Ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr dazu zu sagen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß in allem, was du tust. Ich würde mich freuen, wenn du eine Rezension bei iTunes da lässt oder den Podcast weiterempfiehlst. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Auch das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Lass dich überraschen. Bis dahin, bleib inspiriert.